Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Guten Morgen. Schaut man sich an, was unser heutiger Gast schon alles gemacht hat, dann denkt man zuerst, er hat ein langes, langes berufliches Leben hinter sich. Dabei ist er erst 37. Wie kann das sein? Journalist, Bestsellerautor, Nahost-Experte, Grimme-Preisträger. Er moderierte bei NTV, wechselte zur Tagesschau. Noch berühmter als in Deutschland ist er in Ägypten. Auch dort hat er eine erfolgreiche Fernsehsendung. Er hat in Damaskus gelebt, in Passau und in Oxford studiert, in Beirut und in Dubai gearbeitet. Habe ich was Wichtiges vergessen in Ihrem Leben?
Das waren schon die wichtigsten Punkte, glaube ich, ganz gut zusammengefasst.
Herzlich willkommen, Konstantin Schreiber.
Ja, guten Morgen.
Wundern Sie sich manchmal selbst ein bisschen, wenn Sie sich Ihren eigenen Lebenslauf angucken?
Ach, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich schaue den mir auch nie an, wenn ich ehrlich bin. Also ich werde manchmal ein bisschen drauf gestoßen in so Situationen wie jetzt. Also ich selber gucke jetzt da irgendwie nicht so drauf.
Sind Sie da sehr zielstrebig, dass Sie da so einen Schritt nach dem nächsten gemacht haben, oder ist das Zufall alles?
Ich würde in erster Linie sagen, es war Zufall. Also natürlich ist es vielleicht so, dass ich schon irgendwie die Bereitschaft mitbringe, offen zu sein für neue Dinge. Also das ist vielleicht so die Eigenleistung, die Kernleistung vielleicht dabei. Aber ansonsten hängt natürlich auch vieles mit den Dingen zusammen, die sich außenrum ergeben. Also ob es jetzt die Flüchtlingskrise ist mit der Sendung, dem Grimme-Preis, den Sie angesprochen haben, das liegt ja nicht nur in meiner eigenen Macht, sondern das sind natürlich die Sachen, die in der Gesellschaft und irgendwie draußen stattfinden.
Seine größte Stärke ist, dass er fließend Arabisch spricht. Also vielleicht können Sie unsere arabisch sprechenden Hörer heute mal herzlich in deren Muttersprache zu unserer Sendung begrüßen.
Sabah al-Khair wa ahlan bikum fi hadha al-barnamish ala radio HR al-Almani.
Ja, aber man sagt immer noch hinterher, welches Land das ist. Deswegen.
Okay, diese Gelegenheit haben wir nicht so oft in der Sendung, die Hörer auf Arabisch zu begrüßen. Das neue Buch von Konstantin Schreiber heißt Inside Islam. Damit hat er offenbar einen Nerv getroffen, was er bei seiner Recherche in deutschen Moscheen alles erlebt hat. Und mehr erzählt er heute bei uns.
HR1. Genau meins.
Was wird eigentlich in deutschen Moscheen gepredigt? Keine Ahnung, da gehen wir doch mal einfach hin und hören uns das an. Eigentlich eine ganz simple Idee, aber das rauszufinden, das ist komplizierter, als man denkt. Konstantin Schreiber schildert seine Recherche in diesem Buch ganz ausführlich. Warum war Ihnen diese Frage eigentlich wichtig?
Ich bin durch Zufall eher drauf gestoßen initial. Ich war für meinen vorherigen Sender, für RTL, mal in eine Moschee geschickt worden für einen Nachrichtenbeitrag, also für 1:30. Da ging es darum, dass es schon mal eine Forderung gab vor etwas über einem Jahr, dass in Moscheen nur auf Deutsch gepredigt werden dürfe, damit man es eben versteht und damit es eine Integrationsleistung ist. Und da wollten wir einen Nachrichtenbeitrag drüber machen. Wir haben eine Moschee in Berlin gefunden, die uns erlaubt hat, auch während der Freitagspredigt dort zu filmen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist eher sehr schwierig. Und ich stand dann in dem Raum, der Imam hielt vorne die Predigt und ich nutzte die Zeit einfach, um den Büchern ein bisschen zu schauen, die da auslagen. Und dann bin ich da wirklich so beim Durchblättern auf ein Buch, Verheißung Islam hieß es, gestoßen. Und da standen schon ganz schön krasse Sachen drin. Also die Demokratie ist eine westliche Krankheit, nur der islamische Staat ist eine wahre Demokratie, der Staatsoberhaupt müsse islamischen Glaubens sein. Widerstand gegen die Staatsgewalt ist erlaubt, wenn es sich um einen Akt offenen Unglaubens handelt und solche Dinge. Und da stutzte ich dann. Und der Imam sah dann halt, dass ich dieses Buch hatte, er erkannte es auch. Auf einmal war die Predigt sehr schnell vorbei und er stürmte auf mich zu, gab mir mit der rechten Hand die Hand, mit der linken griff er nach dem Buch und wollte es mir wegnehmen. Und ich habe gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Also habe dann dagegen gehalten. Und dann standen wir nachher wirklich mehr oder weniger in der Moschee und haben beide jeweils am Ende des Buches gezogen. Und dann kam noch der Kameramann darauf zu. Ich hatte ja ein Kamerateam dabei, schwenkte also auf die Situation, um das zu filmen. In dem Moment lässt er das Buch los und sagt, das ist doch Ihr Buch, das haben Sie mitgebracht.
Nein, ehrlich?
Ja.
Also, das heißt, der Mann wusste, da ist irgendwas heikel, ja?
Der Mann wusste offenbar, da ist irgendwas heikel und hat dann versucht, das irgendwie, sagen wir mal so, die Verantwortung dafür von sich zu weisen. Und dann gab es noch 1-2 sehr eigenartige Gespräche mit Moscheebesuchern. Einer nannte sich selber Islamist und also wir sind da rausgegangen und waren sehr, ja, also es hat uns sehr beschäftigt. Also wir haben noch lange drüber gesprochen auch tatsächlich und ich habe zu Hause auch drüber geredet und es hat ganz lange in mir gearbeitet. Und da habe ich erst so drüber nachgedacht, wie wenig wir eigentlich über den Raum der Moschee zur Freitagspredigt wissen. Ja klar, also Moscheen sind sichtbar, man kann auch reingehen, aber wir wissen einfach sehr, sehr, sehr wenig darüber.
Was ist denn in einem muslimischen Freitagsgebet anders als in einem christlichen Sonntagsgottesdienst?
Also ich beziehe mich immer auf die Predigten und Gottesdienste oder Freitagsgebete, in denen ich gewesen bin. Es mag in anderen Moscheen anders sein, also ich rede über meine persönliche Erfahrung. Was mir aufgefallen ist, war tatsächlich jedes Mal zuerst die Lautstärke. Da mag man jetzt sagen, das ist oberflächlich und so, aber es zählt natürlich auch zu einer Eindrucksbeschreibung für Menschen, die da noch nie waren, dazu. Also Lautsprecher, die vollkommen übersteuert waren. Also es herrschte ein Wahnsinnslärm, vor allem auch der Imam, der fuchtelte und da wurde mit dem Zeigefinger in der Luft rumgewirbelt und auf die Leute gezeigt und der hatte teilweise 3 Mikrofone um, 1 an der Kanzel, 1 um den Kopf gebunden, noch ein Handmikrofon. Das schepperte, das knallte. Also da teilweise war es wirklich so laut, dass ich gedacht habe, ich muss mir die Ohren zuhalten, weil es echt unangenehm war.
Und die Leute haben gar nicht zugehört?
Das kann ich nicht für jeden Einzelnen beurteilen. In türkischen Predigten war es so, dass viele manchmal abgelenkt waren. Da hat mir einer anschließend erklärt, das hat auch damit zu tun, dass ja bestimmte Koranzitate zum Beispiel immer wieder auf Arabisch kommen. Das heißt, auch die türkischen Zuhörer verstehen nicht alles.
Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Moscheen ausgesucht, die Sie besucht haben, 13 Stück?
Also ich habe wirklich einfach erstmal überlegt, welche Moscheen kenne ich denn, weil manche sind ja im Stadtbild sichtbar. Und dann wurde es auch schon schwierig. Dann habe ich halt einfach mal geschaut, gibt es irgendwie ein Register für Moscheen, wo ich gucken kann, wo welche Gebetsräume sind? Das gibt es nicht. Also es gibt ein paar privat betriebene Websites, die versuchen, die aufzulisten. Die Schiiten in Deutschland versuchen, ihre Moscheen zu aufzulisten. Ist aber auch nicht vollständig. Dann gibt es einen deutschen Konvertiten in Köln, der versucht, so eine Seite zu betreiben. Manche Moscheen haben Websites. Manche sind dann aber auch schon wieder weg. Also ich habe einmal eine Website gefunden von einer Moschee in Berlin-Neukölln. Als ich dann da war, war die schon umgezogen, da war sie gar nicht mehr da. Die Website war nicht aktualisiert. Das war also unglaublich schwierig. Ja. Ich habe dann häufig Bekannte gefragt, muslimische Freunde, Arbeitskollegen. Wisst ihr, wo eine Moschee ist? Wo geht ihr denn hin? Und die haben auch gesagt, ja gut, das ist hinter dem Penny im Fabrikgebäude, erste Etage. Oder irgendwie auch in der Tiefgarage mal. Und das fand ich, war für mich auch eine... Ja klar, also ich meine, ich hatte schon das Bild davon, dass viele Muslime nicht in der richtigen, großen, schönen Moschee beten können. Aber die durchschnittliche Moschee in Deutschland, die ist eben nicht das Gebäude, sondern die ist der Hinterhof, die ist die Kellermoschee. Und das hat mich eben auch dafür sensibilisiert zu sehen, natürlich macht das was mit Leuten, die sich in einem dunklen, feuchten Keller treffen müssen, um da zu beten. Also zumindest schafft es doch ein Gefühl der Ausgrenzung, weil man eben sich nicht auf Augenhöhe fühlt.
Inside Islam. Welche Schlüsse Konstantin Schreiber aus seiner Recherche zieht, darüber reden wir noch ausführlich.
HR1. Genau meins.
Konstantin Schreiber kommt aus dem hohen Norden, geboren in Cuxhaven, aufgewachsen in Wilhelmshaven. Von dort ist es ziemlich weit in den Nahen Osten, auch mental. Wie hat es Sie als Jugendlicher nach Syrien verschlagen?
Wir hatten sehr gute Freunde aus Syrien, also meine Eltern, die immer wieder schon gesagt haben, komm doch mal zu uns. Das ist so ein schönes Land und das ist eine wertvolle Erfahrung und kannst irgendwie auch vielleicht die Sprache lernen. Das ist so toll. Und irgendwann habe ich da mal gesagt, na gut, dann nehme ich sie halt tatsächlich an. Ich weiß gar nicht, ob sie da so richtig mit gerechnet haben, dass ich das irgendwann mache. Und dann fand ich mich eben bei dieser christlich-syrischen Familie in Damaskus wieder.
Also in den 90er Jahren. Was war Syrien damals für ein Land? Konnten Sie sich frei bewegen?
Naja, es war halt komplett unfrei. Also man konnte sich schon auf der Straße offen bewegen, aber ich habe immer wieder in Gesprächen auch mit dann engen Freunden dort bemerkt, wo die Grenzen sind. Also um ein Beispiel zu nennen, was sich mir so eingebrannt hat. Es ging einmal darum, ob wir übers Wochenende mit dem Zug nach Aleppo fahren, von Damaskus aus. Und ich habe dann einfach einen Jungen in der Familie gefragt, ob die Züge in Syrien denn gut sind. Also sind die Züge denn okay? So. Und auf einmal veränderte der sich total. Also da war auch dann keine Regung mehr, der Ton wurde anders. Wir haben die besten Züge der Welt, unser Führer sorgt dafür, dass wir die besten Züge haben und das effizienteste System. Mhm. Genau, man denkt gar nicht dran. Also es war so eine ganz, ganz beiläufige Frage. Und man merkte aber, da geht es irgendwie um Staat. Und dann wird auf einmal eine ganz komische Antwort abgespult.
Das heißt, diese Gastfamilie, die stand hinter Assad und war regierungsfreundlich.
Ich glaube, es gab sehr, sehr wenige Menschen in Syrien damals, die nicht offen für Assad waren oder andersherum gesagt, die offen gegen ihn waren. Also es war lebensgefährlich und es ist schwer zu ergründen, auch gerade wenn ich das Beispiel nenne, sofort, wenn es um Staat ging, wurden ja Vorsichtsparolen ausgegeben, selbst im innersten Familienkreis. Das lässt natürlich ganz schwierig Rückschlüsse zu auf eine wirkliche Gesinnung oder Ansicht. Also fand ich habe das so woanders nie erlebt. Das hat sicherlich auch in anderen Städten, auch gerade im Ostblock gegeben, auch vielleicht in der DDR, wenn man sich das Leben der anderen spielte zum Beispiel als Film ganz intensiv mit den Ängsten, selbst in einem inneren Familien- und Freundeskreis, die Menschen haben. Also vielleicht ist es etwas, was mit sehr strikten Regimen eben einhergeht. Diese Angst selbst in der Familie, was sagt man?
Haben Sie heute noch Kontakt zu Ihrer ehemaligen Gastfamilie? Wissen Sie, wie es denen geht?
Ja, die war eben tatsächlich relativ groß. Es war eine christlich-syrische Familie, muss man dazu sagen. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Ein Teil der Familie ist tatsächlich noch in Syrien. Da muss man tatsächlich sagen, dass die pro Assad sind. Das macht ein großes Fass auf, aber Das Bild, was wir haben, dass Assad so der Böse ist, den alle weghaben wollen, das ist in Syrien nicht so einfach. Also gerade die Christen, deswegen sagte ich es auch, christlich-syrische Familie, die haben natürlich viel größere Angst vor dem, was nach Assad kommt. Wenn man sich andere Länder anschaut, der Islamische Staat, der in Syrien ja schon weite Teile besetzt hat, die sagen, und ich glaube nicht ganz zu Unrecht, ne, wenn so ein Regime kommt, dann ist das das Ende unserer Existenz in diesem Land. Also die Realität in Syrien ist auch da etwas komplexer. Und wir haben so ein bisschen die Neigung, glaube ich, generell zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich glaube, die Wahrheit ist eher, es sind alle böse. Assad ist böse, aber auch Rebellen, das klingt ja zunächst wie irgendwie, also das Wort Rebellen ist ja etwas positiv konnotiert häufig, weil es heißt, man wendet sich gegen irgendwas Böses oder gegen eine Unterdrückung. Aber die Rebellen sind auch keine guten Menschen. Also es ist in Syrien im Grunde jede Fraktion böse, wenn man so möchte.
Sie haben also in Damaskus gelebt, später waren Sie in Dubai und in Beirut, haben dort journalistisch gearbeitet. Also Sie kennen diese ganze Region recht gut. Was ist das Wichtigste, was Sie für sich aus dieser Kultur gelernt haben?
In Beschäftigung mit dem Nahen Osten etwas, was ich auch sehr häufig anbringe, nämlich dass jede Pauschalisierung, wenn wir über Menschen aus der arabischen Welt oder aus dem Nahen Osten sprechen, sich verbietet. Es gibt alles. Ja, es gibt natürlich die unglaublich Konservativen, es gibt auch die Islamisten, es gibt auch unglaublich viele liberale Menschen, die ein Leben versuchen zu führen, das dem unseren in Bezug meinetwegen auf Säkularität oder Liberalität nicht vielem nachsteht. Ja.
Und wie hat sich durch diese Aufenthalte Ihr Blick auf Deutschland verändert?
Ach ja, so ein paar Sachen, die, glaube ich, viele Menschen, die längere Zeit im Ausland gewesen sind, die kommen dann natürlich auch bei mir. Ja, wie zuverlässig dann letztlich doch alles ist und wie froh und dankbar man doch sein kann, dass wir in einem Land leben, wo es, also Checks and Balances sagt man im englischen Sprachraum, also wo es Verantwortlichkeit gibt, wo man auch staatliche Stellen zur Verantwortung ziehen kann, wo man Rechte hat und die auch einklagen kann, wo man sich aber zum Beispiel auf ganz einfache Dinge verlassen kann, dass der Zug, meinetwegen kommt er 15 Minuten mal zu spät, das sollte so nicht sein.
Aber es gibt wenigstens einen Fahrplan.
Aber es gibt einen Fahrplan und der kommt und der ist in der Regel auch einigermaßen sauber. Es hilft doch auch da, wirklich über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, welch hoher zivilisatorischer Stand das wirklich schon ist und macht einen auch ein bisschen demütiger und dankbarer. Und vor allem eben, was ich gerade sagte, die Verantwortlichkeit, dass wir eine Umgebung haben, in der wir nicht Willkür ausgesetzt sind, wie doch die meisten Menschen in vielen arabischen Ländern zum Beispiel.
Genau meins.
Genau meins.
Konstantin Schreiber, gerne wird er bezeichnet als ein Vertreter der neuen Generation der Nahostexperten. Sind Sie der moderne Scholatour?
Ja, also ich lese ja in letzter Zeit so verschiedene Dinge. Also ich werde ja so als Islamkritiker bezeichnet oder Nahostexperte oder so oder Islamexperte. Ich selber würde für mich mal sagen, ich bin Journalist. So, also that's it.
Ja, Scholatour war auch Journalist. Was unterscheidet Sie von dieser alten Generation Scholatour und wie sie alle hießen?
Also ja, der war eine Ikone und diese Bücher, das, also Tod im Reisfeld, ich weiß, dass ich das sehr, sehr früh gelesen habe, als ich noch recht jung war. Meine Güte, was für ein großartiges Werk. Also ich will mich gar nicht mit so jemandem irgendwie messen. Also messen kann man sich ja, aber ich möchte mich da gar nicht vergleichen.
Also früher war das eben so ein anderes Bild. Der Nahost-Experte war so der Haudegen, der muss auf dem Kamel durch die Wüste reiten. Heute sieht halt auch die Realität anders aus.
Naja, klar. Also früher musste man in die Sahara oder in den Irak oder eben wie beim Tod in Reisfeld nach Vietnam fahren.
Eben.
Ich glaube, die Konfliktlinien haben sich insofern natürlich auch verändert, als wir heute viel mehr über die Dinge reden, die bei uns passieren, auch eben mit Auslandsbezug. Wenn wir die Flüchtlingskrise sehen, ja, da brauchte man arabische Expertise, aber man brauchte sie, weil es um etwas ging, was sich in Deutschland abgespielt hat. Also ich musste gar nicht das Land verlassen, sondern das war dann hier. Genauso ist es, wenn es um den Islam in Deutschland geht. Also wenn man so will, hat sich das vielleicht ein bisschen vermengt. Der Nahost-Experte muss nicht mehr zwangsläufig im Nahen Osten sein oder über etwas schreiben, was sich im Nahen Osten abspielt. Die Dinger haben sich in der globalisierten Welt, wenn man so möchte, ja, also sind sie auch global wichtig, das heißt auch für uns hier in Deutschland.
Gut, wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie haben sich sehr unterschiedliche Dinge gewünscht. Heißt das, Sie haben einen sehr breit aufgestellten Musikgeschmack?
Den hatte ich früher vor allem. Also ich merke, dass ich in letzter Zeit immer häufiger überhaupt dazu komme, Musik zu hören. Insofern sind das Sachen, die ich eher so aus der Vergangenheit mitgebracht habe.
An dieser Stelle passt der arabische Titel Dalida. Helfen Sie mir mit der Aussprache.
Jetzt probieren Sie es mal.
Na gut, den Gefallen tue ich Ihnen. Helva ja Baladi?
Gar nicht so schlecht.
Ja?
Helva ja Baladi.
Helva ja Baladi. Okay, eine Ballade?
Nein. Also, könnte man so verkaufen.
Also worum geht's denn?
Helva ja Baladi heißt Oh mein schönes Land. Also
so.
Es geht mal nicht um den gebrochenen Herzen und Liebeskummer wie sonst so häufig, sondern sie besingt ihre Heimat Ägypten.
Für Konstantin Schreiber. Konstantin Schreibers Markenzeichen sind die vielen außergewöhnlichen Dinge, die er bereits gemacht hat. Zum Beispiel, wie kommt man dazu, als blonder Deutscher ein Wissenschaftsmagazin im arabischsprachigen Fernsehen zu moderieren? Hat man sie als Exot eingekauft?
Ja, so ein bisschen als die Zirkusattraktion. Ja, sicherlich spielte das eine Rolle, aber wie so vieles eben auch war es einfach Zufall. Ich bin befreundet mit Leuten, die eine Produktionsfirma haben und die wiederum haben mitbekommen, dass ein ägyptischer Fernsehmogul in Deutschland unterwegs war, weil er für seinen Sender, den er besaß, eine Wissenschaftssendung aufbauen wollte. Und er fuhr eben durch Deutschland, der war auf einer deutschen Schule, sprach Deutsch, also hatte eine sehr starke Deutschlandprägung und für ihn waren die Deutschen eben auch die Ingenieursleute. Das heißt, wenn er an Wissenschaft und Forschung und sowas dachte, dann dachte er gleich an Deutschland.
Ja,
und also deswegen war er hier und der traf sich unter anderem mit dieser Produktionsfirma und da sagten sie, na, wir kennen im Übrigen einen, der könnte, also einen Deutschen, der könnte das auch auf Arabisch machen. Und das fand er irgendwie dann so irre, die Vorstellung, dass da eben der blonde Deutsche steht und das macht, dass wir zunächst einen Piloten produziert haben. Dann wurde es ausgestrahlt, die Reaktionen waren wahnsinnig positiv und das war, ich glaube, Ende 2011 und seitdem machen wir diese Sendung in Ägypten.
Also wenn Sie schon nicht der moderne Schulatur sein wollen, dann kann ich sagen, Sie sind der Ranga Yogeshwar des Nahen Ostens.
Ja, könnte man auf bestimmte Weise so sagen.
Letztes Jahr bekamen Sie den Grimme-Preis für Ihre deutsch-arabische Sendung Mahaba. Richtig aus?
Ja, sehr gut.
Ah, wunderbar, dankeschön. Ankommen in Deutschland. Darin erklären Sie die wichtigsten Dinge des Lebens in Deutschland, von der Gleichberechtigung bis zur Mülltrennung. Mit letzterer habe ich manchmal noch meine Probleme. Was hat denn die Flüchtlinge am meisten an Deutschland verwundert, mit denen Sie hier zu tun hatten?
Also das kann man so ein bisschen von der Zahl der Reaktionen, die ja teilweise ganz beachtlich waren auf das Format und die Abrufzahlen natürlich sehen. Und da waren wir selber manchmal überrascht, was denn so offenbar die Leute unglaublich bewegt hat. Zum Beispiel haben wir eine Folge gemacht zum Thema Haustiere. Das haben wir auch durchaus gemacht, weil ganz viele Flüchtlinge uns schon dazu geschrieben haben, wie erstaunlich sie das finden. Also Deutschland ist ja so ordentlich und so gut organisiert und alles wunderbar, aber die vielen streunenden Hunde, die hätten sie halt, würden sie irritieren in Deutschland. Mhm. Also das Konzept eines Haustieres war vielen nicht geläufig.
Und also das heißt, man kennt dort kaum Haustiere, weil das alles Nutztiere sind? Oder
naja, und weil es nach islamischem Verständnis doch eigentlich nicht sein soll, dass man sich gerade auch noch einen Hund als Haustier hält. Also das ist nicht üblich. Also wenn, dann vielleicht noch ein Falken, aber das auch nicht in Syrien. Also das ist schon wieder ein anderer Kulturraum. Also das hat sehr viele verwundert. Oder zum Beispiel auch Frauen mit Kurzhaarfrisuren. Ja, die haben halt in Erstaufnahmestellen irgendwie Frauen gesehen, die so Stoppelhaare hatten und dann rot gefärbt. Und das fanden die ganz, ganz, ganz verwunderlich, weil in der arabischen Welt herrscht ein sehr klassisches, wenn man es so nennen möchte, Schönheitsideal. Also lange, lange Locken und stark geschminkt. Und also, wo wir sagen würden, das ist manchmal ein bisschen heftig und ein bisschen zu viel. Also dieser ganz andere Typ, also das eher praktische oder auch ein anderes Verständnis davon, was einem steht und wie man sich kleidet, das ist für viele sehr, sehr schwer gewesen, das einzuordnen, was das heißt.
Das heißt, durch die Reaktionen können Sie ganz gut einschätzen, an welchen Themen sich Flüchtlinge in Deutschland besonders schwer tun. Was waren das denn so?
Es gab natürlich auch Themen, die wir gesetzt haben, weil wir gesagt haben, die sind relevant. Da kommen dann so Sachen, über die wir immer sprechen. Ja, so Grundgesetz, Männer und Frauen, Sexualität. Die haben auch sehr gute Abrufzahlen zum Beispiel bekommen. Gerade auch Grundgesetz und so, die wurden ganz häufig gesehen und geteilt. Aber wenn es um die Reaktionen ging und die Anstöße zu Themen von der Flüchtlingsseite, dann waren das ganz häufig eben so praktische Sachen, die sie im Alltag gesehen haben oder wo sie Fragen hatten. Babynahrung zum Beispiel war irgendwas, was auch ganz häufig kam. Wo finde ich, also Kinderpflege, meinetwegen auch Make-up, überhaupt Hygieneartikel, weil die natürlich in Deutschland, wenn sie zu DM gehen, die sind auf Deutsch, da steht es nicht auf Arabisch drauf, die sehen anders aus. Im Nahen Osten oder in Syrien pudert man seine Babys offenbar noch ganz aufwendig. Das macht man bei uns ja überhaupt nicht mehr. Also solche Dinge kamen ganz, ganz häufig und also wirklich praktische Dinge aus dem Alltag. Da kommt man so aus deutscher Sicht manchmal auch tatsächlich nicht drauf.
An den Abrufzahlen können Sie ja sogar auch sehen, wo das eigentlich abgerufen wird, vermute ich mal. Ne?
Genau, also das ist ja der Vorteil eines Online-Formats, dass man sehen kann, wo haben sich die Leute das angeschaut. Und das war, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir die Sendung gemacht haben, deswegen habe ich es nicht mehr ganz im Einzelnen im Kopf. Aber ich glaube, so grob war die Hälfte in Deutschland oder zumindest natürlich der größte Teil in Deutschland, aber ganz, ganz viele Abrufe auch entlang der Balkanroute der sogenannten und auch im Nahen Osten.
Das heißt, schon während oder vor der Flucht konnten sich die Menschen informieren über die Situation in Deutschland.
Das war ja auch die Idee, weswegen wir das als Online-Format gestartet haben, weil wir wussten, dass viele eben selbst auf ihrer Flucht durchaus die Möglichkeit haben, im Internet sich Informationen zu besorgen.
Grimme-Preisträger Konstantin Schreiber in HR1.
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 Genau meins.
Wenn das Rotlicht über der Kamera an ist, dann lächelt Konstantin Schreiber meist recht verbindlich. Was in ihm vorgeht, sieht man nicht. Aber vielleicht, vielleicht erfahren wir das jetzt von dieser Dame. Guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Hallo?
Ja, guten Tag. Vielleicht sagen Sie noch mal einen Satz, dass er Sie erkennen kann.
Ja, hallo. Ich glaube, ich war eine der Ersten, mit der er gemeinsam im Studio gesessen hat und die ihn aufgebaut hat, ihn angelächelt hat und gesagt hat, du machst das schon.
Ja, es hat nicht länger als zwei Worte gebraucht, um zu erkennen, wer das ist. Ja, natürlich. Hallo Beate, grüß dich.
Hallo Konstantin.
Ach Mensch, das freut mich aber. Das
ist ja Beate schön. Hoffbauer, ehemalige Moderationskollegin von NTV. Wie ist das, wenn das Rotlicht ausgeht? Lächelt er dann genauso?
Also mir persönlich ist Konstantin als Privatmann noch sympathischer als Moderator, weil er ist einfach dann ein Stück weit echter. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber Konstantin, wir haben immer gesagt, er ist unser Ken, ja. Er wirkt einfach perfekt mit diesen Strahleaugen und gescheitelt und das Haar gegelt. Wer Konstantin als privaten Kollegen so kennengelernt hat, der war, glaube ich, viel beeindruckender, weil er kam in der Regel in Köln, wir haben ja in Köln zusammengearbeitet, vom Sport total verschwitzt, der Pony fiel in die Stirn und er hatte ein charmantes Lächeln. Er wirkte immer wie so ein großer Junge, der wie zufällig beim Fernsehen gelandet ist und das veränderte sich dann eigentlich komplett, wenn er in der Maske war, dann im Anzug vor einem stand und im Studio saß. Also von daher, der private Konstantin ist ausgesprochen liebenswert und hat sowas Verträumtes.
Ach Gott, das ist ja, ich werde ja ganz rot hier, wenn ich das höre.
Er schämt sich ein bisschen. Bei so einem Nachrichtenkanal kann es ja auch hektisch werden. Wie reagierte er zum Beispiel, wenn mal was gründlich in die Hose ging?
Ich glaube, Konstantin hat sich immer darauf verlassen, dass er intelligent ist, dass er souverän ist, sehr kontrolliert, charmant. Er kam ja zu NTV in der Zeit des arabischen Frühlings und wir wussten so wenig über ihn. Also er war überhaupt kein Mann, der sich großartig vermarktet hat und gesagt hat, ich komme, ich kann, ich will und so. Sondern durch Zufall haben wir mitbekommen, dass er alles übersetzen kann, was da gesprochen wird. Und wir haben natürlich mit den Live-Bildern aus Kairo berichtet und aus Tunesien. Und mit mal saß da einer und sagte, das sind die und das sind die und das steht auf den Transparenten und so könnt ihr die zuordnen und das ist dort und dort. Und er war natürlich, wenn man so will, unser Nahostexperte. Er kannte sich ja auch wunderbar in Nordafrika aus. Und wir haben um seine Talente und Fähigkeiten erst gar nicht gewusst.
Was ist Ihre Erklärung für die Blitzkarriere dieses Kollegen?
Ich glaube, am Anfang war ihm gar nicht bewusst, welchen Wettbewerbsvorteil er hier in Deutschland bei den Medien hat. Er war ja ein Medienerfahrener, der überall auch schon im arabischen Raum und so gearbeitet hat. Und ja auch während unserer Zeit bei NTV ist er ja immer noch in, ich glaube, es war Ägypten und hat da eine Jugendsendung gemacht. Und ich glaube, er ist da ein Superstar, weil da ist er als blonder, blauäugiger, arabisch sprechender Deutscher. Das ist eine kleine Sensation. Dass das für uns auch eine Sensation ist, ich glaube, das war ihm gar nicht so bewusst, weil das Arabische war ihm ja zur zweiten Sprache geworden und diese Mentalität hat er gelebt. Und hier in Deutschland war das wirklich ein Einstellungsmerkmal. Und dann hat er relativ schnell erkannt, und darin liegt natürlich auch seine Stärke, daraus kannst du etwas machen.
Jetzt guckt er ein bisschen verlegen unter die Decke.
Warum?
Nein, gar nicht. Nein, ich höre nur zu. Also das.
Ja, also ich denke, weißt du, Konstantin, manchmal ist es ja schwer, sich selbst so wahrzunehmen, ne, in der Rolle, die man dann auch hat, gesellschaftlich. Und das ging ja bei dir explosionsartig. In unserem Medienzeitalter warst du erstmal nur Konstantin Schreiber, ein Nobody. Mhm. Und mit einmal bist du in allen Medien und beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist eine Blitzkarriere, ja. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, das für sich zu spiegeln und wahrzunehmen, was passiert da eigentlich mit mir? Wie werde ich wahrgenommen und inwieweit verändert das mein Leben? Das ist eine Herausforderung, der du dich jetzt stellen musst.
Nein, deswegen höre ich auch zu. Und eingangs auch war das die Frage, wie ich das so wahrnehme. Und da habe ich nur gesagt, ich denke gar nicht groß drüber nach. Und das ist halt einfach so. Und dann sind solche Gespräche irgendwie die Momente, wo man denkt, so hoppla, ja, hast du ja eigentlich recht.
Ja.
Beate Hoffbauer, es klingt so, als würden Sie ihm ein bisschen die Augen öffnen über seine eigene Rolle im deutschen Fernsehen.
Ja, und hinzu kommt bestimmt, dass er sich auch in diesem Umfeld ein Stück weit Neidern gegenüber sieht. Viele werden auch sagen, ey, was der da macht, ja. Und dafür tut er so wenig, nur weil er Arabisch sprechen kann. Also solche Kommentare gibt es bestimmt auch.
Ja, Neid gibt es in unserem Gewerbe immer.
Leider.
Da muss man einfach drüber stehen.
Ja, aber ich glaube, Konstantin kann das. Der hat Familie, der hat ein gutes Standing, der hat viel Selbstvertrauen, der ist auch einfach welterfahren und er hat bestimmt auch ein Stück weit von dieser Gelassenheit der arabischen Mentalität, da hat er auch ein Stück weit in der Jugend mitbekommen und ich glaube, es tut ihm gut.
Beate Hoffbauer, ehemalige Moderationskollegin von Konstantin Schreiber. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Dankeschön.
Danke,
und
Beate.
Viel Glück, Konstantin.
Danke.
Alles Liebe.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Sonntag.
Die Taz nennt ihn den süßesten Bubi des deutschen Nachrichtenwesens. Das liegt schlicht und einfach daran, dass Konstantin Schreiber deutlich jünger aussieht, als er ist, würde ich mal sagen. Haben Sie eine besondere Hautcreme? Was ist Ihr Geheimnis?
Nein, gar nicht. Also, nein.
Privat ist das gerne mal vom Vorteil, beruflich vielleicht nicht immer. Gab es schon Momente, wo Sie sich wünschen, älter zu wirken? Vielleicht, dass der Interviewpartner nicht denkt, warum schicken die den Praktikanten?
Natürlich. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon ein bisschen an Seniorität gewonnen in den letzten Jahren. Das war eher zum Anfang meiner Moderationskarriere eher nochmal ein Thema, das gesagt wurde, Mensch, sieht ja nicht ein bisschen sehr jung aus. Aber so wie Beate Hoffbauer das gerade gesagt hat, man kann die Leute ja auch mit Inhalten und mit Können überzeugen. Und das funktioniert, habe ich festgestellt, schon. Also ja, klar, es gab ein, zwei Situationen, da haben Interviewpartner ganz offensichtlich gedacht, was will denn der Junge? Und dann wurde das vielleicht auch wieder erwartet zu einem sehr tiefen inhaltlichen Gespräch. Und dann habe ich auch gemerkt, wie die Anerkennung zum Schluss da war.
Mit 37 Jahren ist jetzt in Ihrem Leben der Zeitpunkt gekommen, an dem Sie den HR1-Fragebogen ausfüllen dürfen. Der kommt gleich.
Oh Gott.
HR1. Genau meins.
Welche Rolle macht Ihnen eigentlich mehr Spaß? Der Journalist, der die Fragen stellt, oder der Experte, der die Antworten gibt?
Eine gute Frage, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was macht mir Spaß? Das hängt auch natürlich sehr vom Gegenüber ab. Also es ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich.
Jetzt kommt eine neue Erfahrung dazu. Konstantin Schreiber füllt den HR1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als arabisch sprechender Journalist ist?
Dass ich arabische Touristen in Deutschland verstehe, worüber sie sprechen.
Auch wenn sie lästern.
Auch wenn sie lästern.
Genau. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,50 €.
Meine schönste Reise war?
Nach Island zum Wandern.
Stolz bin ich darauf,
dass ich ein paar Projekte gemacht habe, die anderen Menschen geholfen haben.
Von meiner Tochter habe ich gelernt,
dass die Welt einen jeden Tag wieder überraschen kann.
Mein Lieblingsessen?
Japanisch.
Japanisch? Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Nein, ich liebe japanisches Essen.
Okay. Glück bedeutet für mich?
Zeit zu haben.
Und das ist selten?
Ja.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass man auch sehr vieles aushalten muss, was man vielleicht gar nicht hören möchte.
Bereut habe ich?
Ja, jetzt kann ich natürlich mit Edith Piaf sagen, ich bereue nichts. Also eigentlich nö, mir fällt wirklich nichts ein.
Gut, umso besser. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Hillary Clinton.
Okay, warum die?
Ach, ich hätte sehr, sehr viele Fragen einfach zu ihrem Wahlkampf, zu bestimmten Dingen, die sie gemacht hat oder angeblich gemacht hat. Eine Person, so ein bisschen wie Angela Merkel, die ich schwer zu durchschauen finde.
Also schon auch wieder ein journalistisches Interesse.
Ja.
Peinlich war mir zuletzt.
Ja, dass ich irgendwie verschwitzt vom Joggen irgendwie kam und mich jemand erkannt hat.
Das ist Ihnen peinlich?
Naja, wenn man da mit hochrotem Kopf irgendwie steht und sagt, also Sie sind doch Konstantin Schreiber. Aus dem Fernsehen, da finde ich das nicht so.
Auch Fernsehstars schwitzen manchmal.
Ja.
Werden Sie oft angesprochen?
Inzwischen ja, ja.
Der Glaube.
Ist irgendwas, wo ich noch nicht definitiv entschieden habe, wie ich dazu stehe.
Ich habe Angst vor?
Dass es Menschen, die mir wichtig sind, nicht gut geht.
Treue.
Ja, ist natürlich wichtig.
Mein Lieblingsfilm.
Ja Gott, da können wir jetzt lange drüber reden, aber ich finde Almodovar-Filme ganz großartig. Also alles über meine Mutter oder Sprich mit ihr.
Das sind schon sehr komplizierte Filme. Ne?
Genau, genau. Also da kann man lange drüber sprechen, warum das so ist und was einen so fasziniert. Aber ja, das sind, finde ich, großartige Werke.
Passau.
Ist lange her.
Sie haben in Damaskus gelebt. Sie kennen sich in der arabischen Welt aus und gehen dann zum Studium nach Passau. Das war doch schon ein Kontrastprogramm, oder?
Naja, absolut. Ich kannte vor allem Bayern vorher nicht. Und ja, das war schon sehr, sehr fremd.
Was ist Ihnen fremder, Damaskus oder Bayern?
Naja, das Essen ist ein anderes. Gerade in Niederbayern spricht man auch mit sehr starkem Dialekt. Also ich hatte teilweise sprachlich tatsächlich auch echt Probleme. Aber es ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Also Damaskus ist natürlich ein Dreckloch auch in vielen Teilen. So, genauso wie Kairo. Es macht das Leben sehr anstrengend. Man ist irgendwie stundenlang unterwegs, um von A nach B zu kommen. Das ist in so einer idyllischen kleinen Stadt. Also die Lebensqualität ist sehr, sehr groß.
Konstantin Schreiber füllt den HR1-Fragebogen aus. Vielen Dank. Und jetzt ein Titel, den sich auch Ihre Eltern hätten wünschen können, oder? Wie kommen Sie auf die Eagles und Hotel California?
Ich finde Musik aus den 70ern grundsätzlich gut. Das sind ganz tolle Songs, also von den Texten her sehr, also war ja auch eine Zeit, in der sehr viele Lieder und Songs entstanden sind, die für heute immer noch relevant sind, weil sie ständig gecovert werden, ja. Also ist mein Empfinden. Ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber ich habe schon den Eindruck, dass dass vielleicht heute, weil es auch so schnell gehen muss und weil vielleicht auch Umsatz eine größere Rolle spielt, nicht mehr so viel Schwerpunkt gesetzt wird auf wirklich Entwicklung von Liedern und von Texten und von Melodien und so. Und das, da hatte ich den Eindruck, dass das in den 70ern gerade eine Zeit ist, wo sehr viel entstanden ist.
Hotel California, die Eagles hier, Konstantin Schreiber. Ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ein Buch, in dem muslimische Predigten abgedruckt sind, zu einem Bestseller in Deutschland werden könnte. Noch so eine Überraschung des Konstantin Schreiber. Inside Islam heißt sein neues Buch. Sie drucken also tatsächlich 13 Predigten ab, die sie in deutschen Moscheen gehört haben. Ursprünglich teils auf Arabisch, teils auf Türkisch. Anschließend haben sie dann mit Islamwissenschaftlern drüber gesprochen. Was ist das, was Sie spannend fanden an diesen Predigten?
Ja, also sicherlich die Unterschiede zwischen arabischen und türkischen Moscheen. Die türkischen Predigten waren politischer, die arabischen waren einfach sehr theologisch. Die Bilder, die benutzt wurden, sicherlich auch einige Punkte, die immer wieder auftauchten, wenn es um das Leben in Deutschland ging, wo ich wirklich drüber gestolpert bin an manchen Stellen, dass Deutschland eben fast gar nicht vorkam und wenn, dann eher in einem negativen Kontext. Also es waren ganz viele verschiedene Aspekte, wo ich gedacht habe, Mensch, das muss man irgendwie sich mal dann aber auch in der Gänze anschauen. Also nicht eine Auswahl von Predigten treffen, sondern wirklich das komplett sich angucken.
Glauben Sie, die Leute haben da wirklich richtig zugehört? Ich meine, in christlichen Gottesdiensten ist es ja auch oft so, dass die Gemeinde langsam wegdämmert, wenn der Pfarrer zur Kanzel schreitet und dann hinterher wird man wieder wach.
Ich war ja eben, wie gesagt, in vielen katholischen Gottesdiensten oder christlichen Gottesdiensten. Ja, viele Predigten sind auch nicht besonders peppig, würde ich es mal beschreiben. Aber es hat natürlich auch einen anderen Effekt. Es hat den Effekt, dass die Kirchen leer sind. Die Moscheen sind voll. Und damit natürlich zusammenhängt die Frage, was ist denn der Reiz im Gegensatz zu christlichen Predigten, die teilweise auch so krude sind? Der Reiz einer wirklich komplett unverständlichen muslimischen Predigt auf die Menschen, die da hingehen.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, die Erklärung, die ja sowieso häufig herangezogen werden, wenn es darum geht, warum es so eine Abkapselung oder einen Rückzug ins Konservative gibt. Das ist natürlich Menschen, die sich ohnehin vielleicht als Außenseiter in diesem Land fühlen, dass es denen eine Zugehörigkeit gibt, auch vielleicht sinnstiftend ist, ja, eine Identität verleiht, die sie suchen. Ja, das kann ich dann schon verstehen, weil zum Beispiel auch in den Inhalten der Predigten ganz häufig gesagt wurde, ihr seid eine Diaspora und ihr sollt unter euch bleiben und ihr müsst euch bewahren, so wie ihr seid. Also dieses Gefühl gibt ja andererseits die Rechtfertigung dafür oder einen Sinn darin, dass man vielleicht eben nicht wie der Durchschnittsdeutsche leben kann und lebt in der Realität.
Genau, deshalb habe ich dann gedacht, als ich das Buch so las, es ist nicht gut bestellt um die Integration der Muslime in Deutschland. Ging es Ihnen ähnlich?
Gut, da schicke ich auch immer dazu, natürlich weiß ich, dass muslimisches Leben in Deutschland vielfältiger ist als eine Freitagspredigt. So. Die Sache ist einfach aber, dass die Freitagspredigt, sie ist ja verpflichtend für männliche Muslime. Nicht alle gehen dahin, aber man sieht schon, auch in den 13, wo ich gewesen bin, die sind alle voll. Ja, die Räume haben nie ausgereicht, um die vielen Menschen zu erfassen. Und man trifft halt jeden. Man trifft Flüchtlinge, Geschäftsleute, Schüler, Alte, Junge. Also es ist schon der Ort, wo man eine unglaubliche Vielfalt und auch Zahl von Muslimen in diesem Land an einem Fleck hat. Und deswegen kann man eben auch andererseits nicht sagen, es ist komplett irrelevant, was da geschieht. Und natürlich sind Imame Respektspersonen und Autoritäten, sogar hoch anerkannt. Die haben schon Einfluss auf das.
Die sind der Schlüssel für das Ganze. Und wie gut sind die integriert?
Also auch da bezugnehmend auf die 13 Moscheen, in denen ich gewesen bin und bezugnehmend auf die Imame, mit denen ich sprechen konnte, war ich teilweise schon überrascht. Mir war schon klar, dass zum Beispiel auch die TIP-Beamte, die ja aus der Türkei nach Deutschland geschickt werden, dass die wahrscheinlich wenig von unserem Land erstmal an Erfahrung mitbringen, an Lebenserfahrung. Aber auch gerade in den arabischen Moscheen war es so, dass teilweise die Imame 5 oder 10 Jahre oder länger in Deutschland gelebt haben und konnten nicht ein Wort Deutsch. Das habe ich so vorher auch nicht erwartet. Und frage mich natürlich auch, einerseits, die hatten auch Frauen und Kinder, wie funktioniert das, dass man ein Leben in Deutschland über viele Jahre führt, ohne wirklich in der Lage zu sein, überhaupt irgendwie zu kommunizieren. Und gleichzeitig natürlich damit zusammenhängt auch die Frage, ja, machen wir denn auch genug, um unsere Sprache zu vermitteln?
Im Wahlkampf werden wir bestimmt wieder die These hören, Multikulti ist gescheitert. Und wer die belegen will, der muss nur ihr Buch aufschlagen, oder?
Naja, also es sind die Freitagspredigten in Moscheen. Ich glaube, dass es in vielen Orten auch vielfältige Beispiele dafür gibt, dass jenseits also der Moschee Zusammenleben von unterschiedlichen Kulturen und Religionen sehr gut funktioniert. Also das wäre, glaube ich, jetzt auch zu kurz gegriffen. Es greift halt einen Bereich raus, von dem ich tatsächlich glaube, dass wir zu wenig wissen und zu wenig hinschauen und der aber doch sehr, sehr wichtig ist, wenn es um eben so genauso Fragen wie multikultureller Gesellschaft und Zusammenleben geht.
Genau meins.
International sorgte er für Riesenwirbel, als er einige Texte des saudi-arabischen Internetaktivisten Raif Badawi veröffentlichte. Der sitzt im Gefängnis, verurteilt zu 1000 Peitschenhiebe. Weil ich sage, was ich denke, hieß es. Wissen Sie eigentlich, wie es Badawi heute geht?
Ich habe regelmäßig Kontakt mit seiner Frau. Wir tauschen uns aus und sie hält mich da immer auf dem Laufenden. Man weiß halt sehr wenig in der Tat, weil die saudischen Behörden inzwischen sehr darauf achten, dass eigentlich gar keine Informationen über ihn nach draußen dringen.
Das war ein sehr beachteter Coup. Wie ist der Kontakt entstanden zu Badawi?
Das war kurz nachdem diese erste Auspeitschungsrunde stattgefunden hatte im Januar 2015. Da fragte mich die Lektorin vom Verlag, was hat denn der eigentlich geschrieben, dass er ausgepeitscht wurde? Und da habe ich dann sagen müssen, ja, ich hatte das ein bisschen verfolgt, so richtig weiß ich das auch nicht, Islamkritik halt. Und dann fanden wir das so spannend, dass ich mal irgendwie schauen wollte, was waren das für Texte? Es gab vom Guardian ein paar Auszüge, das war es aber auch schon. Also man fand weder auf Englisch noch auf Arabisch jetzt irgendwie seine Texte. Die Blogs waren gelöscht worden, die waren ja verboten in Saudi-Arabien. Und dann kam im nächsten Schritt die Frage, na, kann man sie denn irgendwie rekonstruieren? Hat sie vielleicht noch jemand? Hat sie seine Ehefrau? Wir haben ja gesehen, sie hatte sich zwischendurch schon zu Wort gemeldet, dass es diese Ehefrau im kanadischen Exil gibt. Ja, und dann habe ich mir über drei Umwege von Kollegen in Kanada die Telefonnummer von ihr besorgt und habe sie einfach mal angerufen. Und ich kannte sie vorher nicht. Ich habe gedacht, na gut, man kann ja dreist sein, man ruft einfach mal an und spricht mit ihr. Sie sprach gar kein Englisch und Französisch zu dem Zeitpunkt, sondern tatsächlich nur Arabisch. Und sie sagte auch, dass sie ganz viele Angebote für Bücher hätte, also aus den USA, aus Kanada und so weiter. Und irgendwann sagte sie von sich aus, ich hatte gar nicht da mehr nachgefragt, ja, sie hätte sich entschieden, sie möchte das Buch mit uns machen.
Wow.
Und dann.
Und wie sind Sie dann an die anderen Texte gekommen? Ich meine, das war doch wahrscheinlich auch heikel, oder?
Ja, das war ein Zusammensuchen von Textfragmenten. Ein paar hatte die Ehefrau, aber auch ganz wenige nur. Also es war wirklich Versatzstücke aus dem Netz zusammenzutragen, die noch irgendwo aufzufinden waren. Das war eine ziemliche Puzzlearbeit.
Hat Badawi selbst diese ganze Aktion eigentlich mehr genutzt oder mehr geschadet?
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, sowohl als auch. Ich glaube schon, dass es ihn davor bewahrt hat, weiter ausgepeitscht zu werden. Gleichzeitig, naja, es wird natürlich schon schwer, jemanden freizulassen, von dem man weiß, er wird dann wahrscheinlich irgendwo im Westen durch Talkshows gehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass er schon irgendwann dann frei kommt, aber zum Beispiel unter Hausarrest in Saudi-Arabien belassen wird.
Jetzt haben wir einen weiteren Musikwunsch für Sie. Wir spielen Metallica. Nothing Else Matters. Warum dieser Titel?
Achso, das war während meines Staatsexamens da. Hat man ja manchmal so Lieder, die einen motivieren, weiterzumachen. Und da war es das.
Können Sie das näher erläutern? Was sagt das Examen? Nothing else. Es geht nur um das Examen, oder was?
Genau, dass man sich erstmal für ein halbes Jahr darauf fokussiert und dann gibt es auch wieder andere Dinge.
Okay, Nothing Else Matters. Wir denken ans Examen von Konstantin Schreiber.
So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters.
Konstantin Schreiber im HR1 Talk. Über seine Familie und sein Privatleben haben wir weniger gesprochen als sonst bei uns üblich. Und das hat auch Gründe. Die Familie wollen wir aus Sicherheitsgründen eher rauslassen. Wie oft kommt es vor, dass sie angefeindet oder kritisiert werden?
Naja, wenn es ein neues Projekt gibt, dann kommt das inzwischen reflexartig. Natürlich, weil ich ja auch zu Recht, sagen wir mal, kontroversen Themen mich da äußere. Also die Flüchtlingskrise mit Mahabad, das war schon bemerkenswert, was da auch an Hassmails, auch teilweise an konkreten Bedrohungen kam. Und es gibt natürlich jetzt auch auf das Buch ziemlich heftige Reaktionen.
Was sind das für typische Reaktionen, die Sie jetzt bekommen haben, zum Beispiel auf das neue Buch?
Also generell gibt es natürlich schon zahlreiche Aufrufe, die hoffen, dass es mir schlecht geht, um das mal so zu umschreiben. Konkrete Gewalt Gewaltaufrufe, auch das wurde ich jetzt immer wieder gefragt, ja, also ob ich auch bewacht und beschützt werden müsste, die habe ich tatsächlich nicht bekommen. Das sind nur sehr unerfreuliche Hassbotschaften, wilde Pöbeleien von Leuten, die sich da angegriffen fühlen. Das war zum Beispiel bei Mahaba anders. Also da gab es, was ich gerade sagte, wirklich ganz konkrete Gewaltaufrufe und Gewaltandrohungen auch tatsächlich. Also das war eine andere Qualität, als ich es jetzt gerade erlebe.
Aber aus welcher Ecke kommen die? Sind das eher islamistische Extremisten oder sind das eher Rechtsextreme oder was ist das?
Naja, bei Mahaba waren das natürlich schon Leute, die eher ein konservatives Weltbild haben, würde ich meinen. Da gab es viel Kritik, die auch okay war. Ja, ich will ja nicht sagen, dass jede Kritik schlimm ist. Da gab es Leute, die das nicht gut fanden, aus verschiedenen Gründen. Das ist ja in Ordnung. Aber die eben wirklich gepöbelt haben, konkret Hass geäußert haben, das waren naja, schon Leute, die ja sicherlich irgendwie einen rechtsextremen oder sehr rechten Hintergrund hatten. Das ist jetzt natürlich anders. Wenn ich so ein Buch wie Inside Islam mache, bekommen sie auf einmal Zuspruch aus einer Ecke, von der sie ihn vielleicht nicht haben wollen. Also eben aus genau der, die mich vorher bepöbelt haben. Und auf einmal kriegen sie sehr viel Kritik von Muslimen oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Das meinte ich ja eben auch schon. Also man kann ihr Buch ja auch missbrauchen, um islamfeindliche Thesen zu rechtfertigen. Wie gehen Sie damit um?
Naja gut, also nur weil Dinge missbraucht werden können, kann es ja nicht richtig sein, dass man nicht über sie spricht. Ich glaube schon, dass mit meinen Auftritten und auch mit dem Buch, wenn man sich es wirklich mal durchliest, dass es der Versuch ist, sich sehr sachlich mit etwas auseinanderzusetzen, aber durchaus journalistisch kritisch. Ich bin ja auch kein PR-Unternehmen, sondern ich bin Journalist. Das heißt, natürlich ist es auch meine Aufgabe und meine Arbeitsweise, mich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Wir machen das an allen Stellen in Deutschland, finde ich doch im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr gut auf medialer Ebene. Aber das muss halt eben auch für Themen, die mit Islam zusammenhängen, möglich sein.
Selbstverständlich. Frau Hofbauer, vorhin Ihre Kollegin sagte ja auch, das ist einer der wenigen deutschen Journalisten, die eben Arabisch sprechen und dem das einfacher fällt, sich auch islamkritisch zu äußern. Würden Sie sagen, da gibt es zu wenig in Deutschland, die das wirklich kritisch hinterfragen können? Sind wir sozusagen reflexartig islamfreundlich, ohne die kritischen Punkte zu sehen?
Ach, es gibt ja schon Leute, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzen. Ich glaube, es ist mittlerweile von der Tonalität ein wenig, ich will nicht sagen außer Kontrolle geraten, aber verhindert manchmal doch eine sachliche Auseinandersetzung mit bestimmten Punkten, weil das Klima so aufgeheizt ist. Was man natürlich auch teilweise verstehen kann, wo das herkommt. Weil es eben so ein stark emotionales Thema ist und einfach so viele Dinge in den letzten Jahren passiert sind. Also,
aber das muss doch möglich sein, eine islamkritische Diskussion zu führen, ohne dass sie islamfeindlich wird. Also wie schafft man diesen Spagat?
Naja, aber da muss ich auch sagen, also jetzt kommt ein kleiner Exkurs, aber dieses Phänomen, dass gesagt wird, hier bist du pauschal gegen uns, das ist auch nicht nur beim Islam so. Das ist etwas, was ich als Journalist inzwischen bei ganz, ganz vielen Themen erlebe. Ein Beispiel, das muss ich jetzt an der Stelle nennen, weil es mir genauso um die Ohren geflogen ist. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview mit dem FDP-Chef Lindner gemacht, wo ich ihn genau wirklich so, wie ich das an anderen Bereichen mache, sehr kritisch angehe oder hinterfrage. Was meinen Sie, was ich für Zuschriften bekommen habe, warum ich die FDP hassen würde und ich sei FDP-Hasser und ich wolle die Liberalen in Deutschland kaputt machen? Also es ist mittlerweile, ich denke, unabhängig vom wirklichen Thema etwas, dass kritischer Journalismus nicht mehr als solcher gesehen wird bei manchen, ja, also ich glaube, bei vielen ist das so, aber bei manchen, sondern kritisches Fragen gleich bedeutet, du bist gegen uns. Aber das ist unser Job, nochmal. Also es ist unser Job, gerade die Punkte zu finden, wo es knirscht, wo es nicht rund ist, wo es kritisch ist und dann da auch den Finger in die Wunde zu legen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den Islam nicht mag, dass ich die FDP nicht mag. Bei Mahaba war es, ich bin ein Vaterlandsverräter. Das hat damit alles überhaupt nichts zu tun. Ja, und das finde ich sehr, sehr schade und auch schwierig, dass diese Rolle des Journalismus, die hier in so einer Auseinandersetzung elementar wichtig ist, ja, wo sollen denn sonst die Debatten herkommen? Dass es bei manchen inzwischen schwierig ist, die zu erkennen.
HR1. Genau meins.
Anfang des Jahres ist Konstantin Schreiber gewechselt von NTV zur Tagesschau. War das ein großer Schritt für Sie?
Naja, also ich glaube, das wäre für jeden ein großer Schritt. Also die melden sich ja nicht ständig bei jemandem. Also nein, sicherlich. Schon eine gute Sache.
Sie moderieren das Medienmagazin ZAP. Sie hatten auf Tagesschau 24 den Moschee-Report, also die Fernsehfassung zu dem Buch Islam in Zeit. Die letzte Folge lief gerade jetzt am Montag. Selbst in Hirschhausens Quiz des Menschen waren Sie kürzlich zu Gast als Kandidat. Könnten Sie sich auch so eine Unterhaltungskarriere vorstellen?
Ich glaube, ich habe andere Qualitäten als eine besondere Unterhaltsamkeit, würde ich jetzt mal selber von mir sagen.
Wie viel Zeit haben Sie bei so viel Arbeit überhaupt noch für die Familie?
Ach, es ist schon besser geworden. Also es gab definitiv Zeiten, da war das noch schwieriger. Also gerade mit dem Badawi-Buch, wo ich dann ja auch in Kanada war und auch hier in Deutschland so ein bisschen stellvertretend für die Ehefrau unglaublich viel gemacht habe. Auch mit Mahaba, das hatte eine ganz andere Taktung und Schlagzahl. Also das habe ich eher erlebt, dass es im Laufe der letzten Monate oder des Dreivierteljahres ist es irgendwie alles kontrollierter und planbarer geworden. Eine Zeit lang war das überhaupt nicht planbar.
Hält Ihre Frau Ihnen den Rücken frei?
Ja, sicherlich auch.
Wie groß wären Ihre Chancen bei einem Windelwechselwettbewerb?
Ach, gar nicht so schlecht. Nee, das kann ich ganz gut.
Das heißt, Sie sind ein moderner Vater, der sich auch die Zeit nimmt.
Ich habe auch Elternzeit genommen, so gut das eben trotz dieses ganzen Stresses ging. Und na, mir ist das sehr wichtig. Also, weil Sie das auch so anklingen ließen mit den ganzen Punkten, die ich gemacht habe. Also ich arbeite schon sehr viel und mir ist das auch alles sehr wichtig. Aber ich finde, genauso wichtig ist irgendwie, es gibt Zeiten der Arbeit und Zeiten der Ruhe, ne? Sage ich mir immer. Das muss auch sein.
Und die Zeiten der Ruhe, die können Sie sich auch noch nehmen?
Wie gesagt, es wird wieder besser.
Könnten Sie sich vorstellen, auch nochmal ins Ausland zu gehen? Als Korrespondent oder ähnliches? Oder sind Sie jetzt mit 37 schon so weit, dass Sie sagen, diesen Lebensabschnitt habe ich schon abgearbeitet? Jetzt will ich Wurzeln schlagen.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an eine Frage während meiner Volontariatsbewerbung im Auswahlgespräch. Und manchmal wird man das ja anschließend gefragt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren oder so. Also ich wusste damals schon keine Antwort drauf und habe sie auch jetzt nicht. Ich plane gar nicht so.
Gut, was haben Sie kurzfristig für Pläne? Gibt es ein neues Projekt, auf das Sie uns schon neugierig machen können?
Nein, natürlich gibt es neue Projekte, da mache ich Sie jetzt aber nicht drauf neugierig, weil...
damit niemand schneller schreibt.
Alles zu seiner Zeit. Ja, ich muss auch keine Weltrekorde aufstellen, also das nächste Projekt ist erstmal Urlaub.
Wohin geht's?
Das werde ich jetzt gerade sagen.
Dann wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Urlaub.
Danke sehr.
Am Schluss ist es üblich, dass unsere Gäste eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagen.
Dass ich was auswendig aufsage?
Egal in welcher Sprache.
Okay, na gut, bei auswendig, aber das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Ich musste ja sehr viel während der Schulzeit auswendig lernen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das hören wollen.
Doch, bitte.
Arma virumque cano troie qui primus ab oris italiam fato profugus Lavinia quervenit litora multile terris jactatus et alto.
Das war jetzt nicht ganz arabisch.
Es war nicht arabisch. Ich hatte Lateinleistungskurs. Das waren die ersten Sätze der Aeneis, die wir auswendig lernen mussten.
Ich hätte gerne noch ein arabisches Zitat.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen aus arabisches Zitat.
Na gut, dann verabschieden Sie sich doch bitte wenigstens auf arabisch.
Shukran ala istidafatiki li wa ila liqa qariban, inshallah.
Ganz meinerseits. Mein Name ist Uwe Bernd. Inshallah heißt auf Wiedersehen? Nein, das heißt so Gott will.
So, wenn Gott will. Hm?
Wenn Gott will.
Ila liqa.
In diesem Sinne.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.